ARD Sounds.
Mich freut es einfach und ich kriege sehr viel Anerkennung, viel zu viel finde ich manchmal für das, was ich da mache. Und wirklich, das meine ich ernst. Also es gibt andere Leute, die sich runterschuften, weniger verdienen jeden Tag oder schauen müssen, dass sie überhaupt einen Job haben. Von dem her, ich bin einfach unglaublich dankbar und denke über sowas eigentlich.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Maxi Brückner, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich freue mich.
Dankeschön, ich freue mich endlich mal wieder nach so langer Zeit.
Lang ist her. Ja. Da warst du noch ganz jung und ich auch jünger.
Ja, jetzt gehen die Haare aus und werden grau, so wie es halt ist.
Aber dafür gibt es ja Perücken, zumindest für den Film.
Genau.
Wie in Ein Münchner im Himmel.
Richtig, deswegen sind wir halt da.
Diese Frisur, die du da trägst als Wigger, ja. Das ist, ich will es mal so formulieren, das ist überdenkenswürdig.
Hansi Hinterseher war mein erster Gedanke dazu. Und ich habe ein bisschen geschluckt und das wollte der Regisseur, der David Dietl. Und ich sagte, also ich weiß nicht, aber im Film dann, und wir haben gedreht, man merkt es nicht, man gewöhnt sich total dran und sie stört überhaupt nicht. Und
also
macht natürlich auch eine andere Figur aus.
Absolut, es macht einen flachen Fuß. Wer es noch nicht gesehen hat, auf dem Plakat oder wo auch immer.
Der erkennt mich auch nicht.
Wie würdest du die Frisur beschreiben?
Ja, so ein bisschen Hansi Hinterseher, aus der Zeit, würde
aber,
ich sagen.
Aber weniger Haare?
Mehr Haare, langes Haar, blondes Haar vor allem noch. Und so nicht ganz schulterlang, so über die Ohren drüber.
So und so 80, leicht strähnig auch.
Ja, so ein bisschen 80er, oder?
Und so ein bisschen verhaut.
Ja, je nachdem, wie man es frisiert.
Ich freue mich auch deshalb, weil du in meiner Erinnerung zumindest einer der entspanntesten Gesprächspartner
echt
ist, die es überhaupt gibt.
Ah, das freut mich. Ja. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, weil man muss ja halt gut artikulieren und nicht in irgendwelchen Geschichten verlieren, aber ich freue mich total.
Aber du wirkst nie so, als wärst du gestresst und ich gehe mal davon aus, du hast gerade jetzt in der Promo für deinen neuen Film eine Menge zu tun. Du bist irgendwie tiefenentspannt.
Ja.
Oder wirkst du nur so?
Na,
spielst du mir was vor, du Schauspieler?
Ja, auch immer wieder. Natürlich bin ich angespannt wie jeder andere auch, aber wenn man bei so nette Leute ist wie bei dir, dann entspannt man sich automatisch.
Was ist denn anstrengender, das Drehen oder dann, wenn der Film abgedreht ist, dieses Interviews geben, das Marketing machen, in der Öffentlichkeit auftreten?
Ist auch schön. Am Anfang denke ich immer, ach Gott, ich mag eigentlich nicht. Aber wenn man es dann macht und vor allem, wenn den Leuten das Produkt gefällt und man auch was Gutes verkaufen kann sozusagen, dann macht es schon Spaß.
Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, kann schon mal ein bisschen spoilern. Ich habe den Film ja geguckt, ich habe ihn schon gucken dürfen, Ein Münchner im Himmel. Ja. Der Tod ist erst der Anfang, so heißt es ja korrekt.
Genau.
Es ist saukomisch, saulustig. Okay. Und ich war skeptisch vorher, weil ich gedacht habe, Ein Münchner im Himmel kennt ja jeder. Ja. Was soll denn jetzt da kommen? Und das ist wirklich, ich habe mich weggeschmissen bei einigen Szenen.
Es ist so, ich meine, die echte Geschichte ist ja von Ludwig Thoma, die dauert 5 Minuten, jeder kennt das. Und daraus einen ganzen Film zu machen, muss man halt ein bisschen verändern. Es sind Sachen, die in dem alten Stück entliehen sind und die wir haben und andere sind neu natürlich. Was ich so mag an dem Film, am Schluss catcht er die auch emotional. Aha. Also bei aller Gaudi und der hat schon eine Tiefe, jeder hat eine zweite Chance. Verdient vielleicht manchmal nicht, aber er hat eine und die sollte man nutzen.
Hast du die schon mal gebraucht, diese zweite Chance?
Naja, im Grunde geht es ja, dass man sie, es ist nie zu spät, sich auch zu entschuldigen für Sachen. Und das nutze ich schon. Ich kann mir vielleicht kurz aufregen, aber ich kann mir danach auch entschuldigen. Und
gleich danach oder brauchst du Zeit?
Das ist unterschiedlich. Manchmal denke ich mir gleich, ach, das war jetzt blöd. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Aber ich finde es halt so, weil du gibst ja auch einen Ballast weg, weil das trägst du mit dir selber rum.
Aber du brauchst eine gewisse Souveränität und Selbstbewusstsein, um auch um Entschuldigung bitten zu können.
Das stimmt, aber ich habe eine wahnsinnig tolle Gabe, ich vergiss immer alles. Also ich merke mir Sachen ganz furchtbar.
Ja, mein Kurzzeit, der Text jetzt nochmal?
Nein, Kurzzeitgedächtnis geht relativ gut, aber das Langzeit und das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Ich vergesse einfach Sachen und dann ist mir irgendwie wurscht und dann ist ja okay. Das, man kann immer wieder neu anfangen.
Das Wenigste ist es ja auch wirklich wert, dass man sich darüber länger aufregt.
Also die allermeisten Sachen.
Jetzt müssen wir eins klären hier auf der blauen Couch. Maxi wird nicht geschwindelt. Ja.
Aha.
Ich habe in der Vorbereitung von dir einen Satz gelesen. Da habe ich mir gedacht, hat er das wirklich so gemeint? Hauptsächlich bin ich eine faule Sau. Das sollst du gesagt haben.
Das würde ich zu 100% unterschreiben.
Wann denn 30 Minuten in der Woche? Oder?
Nein, ich bin halt einfach zu faul, dass ich mir Termine eintrage. Und dann vergesse ich Termine. Und ja, das mache ich später.
Aber du machst doch so wahnsinnig viel.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist für manche echt schwer. Aber ich habe eine ganz tolle Frau, die da immer relativ gut drauf schaut. Aber das stimmt schon. Ich bin schon auch eine faule Sau. Aber ich arbeite auch viel.
Aber du kommst nur so selten dazu, diese faule Sau rauszulassen. Ja. Also wenn man das mal aufzählt, du hast, ich weiß nicht, wann ihr das abgedreht habt, Münchner im Himmel, Kommissar Rex, wo du ja jetzt auch seit April zu sehen bist auf Sat.1 und bei Join und wo auch demnächst wieder gedreht wird, da bist du eben der neue Kommissar. Du spielst Theater, den Borntelkramer, legendär, du machst Lesungen mit den Riedringer Musikanten.
Richtig.
Du hast eine Familie, eine große, du hast drei kleine Kinder, du hast Schafe, Hühner, Enten, Ziegen, Gänse auf eurem Hof.
Das hört sich jetzt verdammt früh.
Du kannst doch gar nicht faul sein.
Nein, nein, das stimmt schon, aber dann bin ich schon wieder faul. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das Herz jetzt, wenn du das so aufzeigst, kriege ich selber ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber na, das geht alles. Ich mache ja alles gern so.
Aber wie schaut das aus, wenn du faul bist?
Blicke ich mir aufs Kanapé und lies oder schaue mir fern und denke, ach, das mache ich morgen oder übermorgen. Aber ich mache es irgendwann. Die meisten Sachen mache ich eigentlich.
Hast du Zeit für dich? Also ja. Bist du jemand, der die auch braucht?
Ja, unbedingt. Also zu Hause habe ich das Arbeitsgewand hauptsächlich jeden Tag auch und nicht so wie heute.
Und hat er extra schick gemacht, gell?
Ja, da habe ich mich schick, weil ich in die Großstadt fahre.
Für das Radio?
Ja, in die Landeshauptstadt. Da muss man sich sauber anziehen. Nein, daheim habe ich halt meine Arbeitsgewand und mache halt die Sachen, die so anfallen. Das ist eher so ein Hausmeisterjob, aber es ist halt unglaublich früh. Und mit Tieren hast du halt immer Arbeit, immer das machen und jenes dann auch vorbereiten, wenn ich dann wieder weg bin. Dann mit die Kinderzeit haben, mit der Familie.
Das ist dir ganz wichtig.
Ja, natürlich.
Weißt du, du bist ein großer Familienmensch. Ich meine, ich finde es nach wie vor schwer, mir das vorzustellen. Ich hatte jetzt zwei Geschwister und habe zwei Geschwister, aber du bist ja mit 7 Geschwistern aufgewachsen.
Richtig.
Und warst oder bist der Älteste?
Ich hoffe, dass ich es noch bin.
Nein, ich finde es. Vielleicht bist du ja schon ein Geist.
Ja, das kann durchaus sein.
Wie dein Münchner im Himmel.
Nein, ich kenne es ja nicht anders. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne es ja nur in dieser Fülle. Ich habe tolle Geschwister und ich meine, Flo kennt ja auch jeder mittlerweile. Ja, als
mit dem war ich
jeder.
Neulich auf der Bühne, das war auch Gaudi. Okay,
der ist,
die haben schwer gelästert über dich.
Das hoffe ich doch. Das kriegt alles zurück. Nein, der macht das ganz toll. Aber wenn wir zusammensitzen, ich war letztes Mal bei der Susi, bei der Wiesner Susi, das ist meine Schwester, die macht ja auch für den BR zusammengespielt, diese schöne Reihe. Und wir hocken halt da und dann grillen wir und ratschen. Und das ist so alles weg. Wir reden eigentlich über diesen Job nicht. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass ich halt Premiere habe.
Ja. Das ist das Schöne bei euch, dass das offensichtlich nicht so im Vordergrund steht. Ihr seid eine ganz normale Familie. Trotzdem, also was mich da so interessiert ist, kannst du überhaupt allein sein? Wenn man immer mit so vielen Leuten zusammen war?
Ich bin zwangsweise früh alleine, weil wenn ich drehe, dann komme ich abends um 8 nach Hause und dann ist da eine Wohnung oder ein Hotelzimmer, da ist man alleine. Aber das nutze ich dann und lese früh. Aha. Beziehungsweise habe ich einen super Kollegen, an Linus Herwig-Matten, mit dem schreibe ich Drehbücher noch nebenbei. Ich glaube, ich habe einfach Angst, dass ich irgendwann keinen Job mehr habe. Und deswegen mache ich immer so viele
Gefahr,
Sachen.
Die Gefahr, die sehe ich auch bei dir. so wenig beschäftigt, wie du bist.
Ja, aber das ist ja einmal nur phasenweise.
Du denkst manchmal, morgen ist alles vorbei?
Nee, ganz morgen, aber vielleicht übermorgen. Und gleichzeitig, es ist ja für mich so wichtig, ich bin daheim aufgewachsen. Letztes Mal, da war ein Theaterstück, haben sie gemacht, das haben sie super gemacht bei uns im Verein, im Trachtenverein. Und das hat er selber geschrieben. Und dann haben sie am Schluss gefragt, ob es ein Napoleon, da gibt es 3 Sätze, einen Auftritt, wo ich das machen kann. Dann habe ich, meine Frau gesagt, doch, das ist ja daheim. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich das, mit meinem Bruder geteilt. Und es war eigentlich super Zeit, es war ein tolles Stück. Ich brauche das auch. Ich brauche auch, wenn daheim die Blasmusik, wenn es passt, letztes Mal habe ich mitgespielt, da war ein Konzert, dann probe ich daheim mit der Tuba. Ich mag das halt. Ich weiß, das klingt seltsam, aber es ist halt so meine Welt und die habe ich nie verlassen. Ich verlasse eher.
Du musst dich doch nicht dafür rechtfertigen. Ich finde das großartig.
Also, ja.
Wenn man sowas wie eine Großfamilie hat und alle sich auch noch mögen, offensichtlich, und wenn man sowas wie Heimat hat, dann ist das viel mehr als. Ich will nicht sagen, die meisten Menschen haben, aber als viele Menschen haben.
Ja.
Das ist ein großes Glück.
Ja, das weiß ich zu schätzen und ich brauche das auch.
Weil du gerade gesagt hast, dass das bei euch zu Hause gar nicht so Thema ist, jetzt Kino, Theater, all diese Geschichten. Stimmt es, dass für dich eines der größten Komplimente ist, wenn deine Geschwister, die zum Teil eben ja auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind, sagen, ich habe vergessen, dass du mein Bruder bist?
Ja, das ist das größte Kompliment. Also, dass ich hinter dieser Rolle so verschwinde, dass man vergisst, okay, ich bin der große Bruder oder der Max, der halt der Bruder ist, sondern das ist das größte Kompliment, weil die kennen dich am besten und für die ist es am schwersten abzuschalten.
Hörst du das häufiger? Hast du es zum Beispiel jetzt bei Ein Münchner im Himmel schon gehört?
Nein, den haben sie noch nicht gesehen. Die kommen nach Rosenheim, sagen wir, am 20. auf Kinotour. Und da kommt der ganze Schwung.
Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt verraten sollen über diese fantastische Komödie, die nächsten Donnerstag, also am 14. in die Kinos kommt. Du spielst den Lebenskünstler, kann man sagen,
ja.
Wickertl, der Taxi fährt unter anderem. Was kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern?
Naja, es ist ein Typ, der halt eigentlich sehr charmant auf seine eigene Art immer lebt. Sehr egoistisch. Ja, und sehr egoistisch. Im ersten ist es sehr charmant, aber wenn man weiterschaut, bleiben da ja Leute zurück, so wie die Familie, seine Tochter, seine Frau. Das vernachlässigt er, weil es eigentlich nur um ihn geht. Und dann passiert ein Zwischenfall und er hat einen kleinen Stopp im Himmel, kriegt nochmal eine Chance.
Kurzer Stopp von mir auch.
Ja.
Diese Szene mit Ina Müller im Himmel.
Eine Göttin, was ich super finde. Darf ich das sagen? Ja, man sieht es ja.
Man sieht es, ja, man sieht es, wenn man den Film sieht. Aber
am Plakat sieht man es auch, oder?
Sieht man es am Plakat?
Ja, da ist sie ja drauf.
Stimmt.
Ina Müller. Zumindest als Engel.
Ina Müller als Göttin zu besetzen, Sensationsidee.
Ja, fand ich eine super Idee. Endlich auch eine Frau.
Und dein Gesichtsausdruck, wie dir klar wird, dass sie die Göttin, Gott ist.
Genau. Naja, weil ich sie gleich erstmal so ein bisschen angrab.
Auf jeden Fall, nach diesem Zwischenfall und nach diesem Kurzstopp im Himmel kommst du wieder auf die Erde.
Genau. Und versucht sein Verhältnis mit seiner vernachlässigten Tochter einfach wieder irgendwie in Ordnung zu bringen.
Sie ist auch die einzige,
die mich sehen kann,
weil du ja ein
Geist bin. Und das Schlimme, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ich habe mich ja, jetzt muss ich kurz ausholen, ich habe mich gefreut, das zu spielen und dann endlich Hanna Herzsprung, wir wollten schon ewig zusammen drehen.
Tolle Schauspielerin.
Super und endlich zusammen, bis wir gemerkt haben, wir haben überhaupt keine Szene zusammen.
Sie
also
ist
keine einzige.
Deine Nochfrau.
Die ist meine Nochfrau und wir haben keine Szene. Ein Telefonat und das haben wir natürlich beim Dreh nicht original geführt. Das war echt, also jetzt brauchen wir einen nächsten Film. Zusammen, wo wir dann wirklich miteinander spielen.
Habt ihr noch nie zusammengespielt?
Na, das war unser erster Film.
Na, uns hören ja sämtliche Produzenten, Produzentinnen weltweit zu. Also der Maxi und die Hanna in einem Film.
Unbedingt, das, genau.
Also
das wäre schön.
Eine naheliegende Idee.
Der Flo hat schon gedreht. Der Flo hat, glaube ich, schon beim Brandner Kasper gedreht, beim Bulli.
Wie ist es, ein Geist zu sein?
Habe ich auch unterschätzt. Dachte ich, ja, wunderbar, einen Geist zu spielen. Das Lustige, was während diesen Dreharbeiten passiert ist, dass ich wirklich zum Geist wurde, weil weil ich einfach nicht vorhanden. Ich war immer im Hintergrund und irgendwann hat sich keiner mehr so um mich gekümmert. Es wurde halt vorne gearbeitet mit den Schauspielern und der Geist. Also ich wurde wirklich wortwörtlich zum Geist. Und das war eine komische Erfahrung, da war ich dann auch leicht eifersüchtig, weil sich um mich, irgendwie lief das schon.
Und weil du halt sonst der Superstar bist am Set.
Nein, das hoffe ich nicht. Nein, eher das, dass man miteinander arbeitet, aber ich war ja unsichtbar für alle.
Ja.
Und der David Dietl, der hat mir gesagt, ja, Max, du machst dann da hinten irgendwas. Und aber das war eine interessante Erfahrung.
Was viele vielleicht auch nicht wissen, dass du durchaus eine Sangesstimme hast.
Naja, mit viel Computer aufgemischt, schätze ich.
Jetzt müsstest du mal kurz deinen Kopfhörer aufsetzen. Dann können wir nämlich mal reinhören. Du singst einen Song, geschrieben von Peter Brugger von den Sportis.
Genau, und da freue ich mich wahnsinnig.
Halt mich fest, sonst flieg ich davon, weil mich nix halten kann, außer du. Halt mich fest, sonst flieg ich davon, weil mich nix halten kann, außer du.
Wahnsinn!
Ja.
Oida, das wird der nächste Wiesnhit.
Das wäre toll. Nein, es ist einfach eine Riesenehre. Sportfreunde Stiller bin ich aufgewachsen. Ich liebe die Musik. Und dass die was geschrieben haben, das finde ich ein Hammer. Und ich finde den Song super. Der macht Spaß auch. Der Text ist wahnsinnig gut. Und dann haben wir das aufgenommen. Ich habe jetzt keine wahnsinnig tolle Stimme, aber das für das geht schon. So.
Naja, also deine Bescheidenheit ehrt dich, aber ich kenne Popstars, die nicht besser singen können.
Oh, danke.
Und die sehr erfolgreich sind zum Teil. Aber du bist happy mit dem Film, oder?
Ich bin total happy. Also wir haben auch viel dran gearbeitet noch, auch während dem Dreh immer wieder. Und wir hatten einen ganz tollen Cutter, der das wirklich dann, diese Experimente am Set, dann auch wieder zusammenbasteln musste und wahnsinnig gut gemacht hat. Und wie gesagt, er ist komisch, aber er hat auch Tiefgang.
Wie gesagt, unbedingt reingehen, für die ganze Familie geeignet.
Absolut.
Ab nächsten Donnerstag in allen Kinos.
Genau.
Weltweit in Bayern.
Weltweit in
zumindest.
Bayern.
Zumindest. Wie viel Spaß hat Kommissar Rex gemacht? Das ist ja unsere Kindheit,
ja, ja.
Also deine Kindheit, meine Jugend.
Du, das Lustige ist einfach, ich bin mit dem aufgewachsen, das war halt so der erste Superheld. Und die Kombination Kommissar und Hund ist ja ganz was Spezielles. Ist ja dann auch wahnsinnig erfolgreich weltweit gewesen oder ist noch.
Ja.
Das war eine Herausforderung. Ich hätte es vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich habe Kinder und ich wollte denen dieses Gefühl irgendwie vermitteln, was ich damals hatte. So. Und die haben es gesehen. Und ich muss jeden Abend meinen Kindern, also im Kleinen vor allem, der ist 3, immer vom Kommissar Rex erzählen. Dann habe ich erst die Bücher so kindgerecht erzählt. Und jetzt erfinde ich die ganze Zeit der kleine Rex und der kleine Bär im Wald. Und da erfinde ich jeden Abend neue gute Nachtgeschichten für meinen Sohn, weil der immer Lex.
Also Lex, er Lex, geht Lex kann man nicht aber, sagen.
Genau. Ja.
Lex, der Chefhund.
Also es hat eine krasse Wirkung. Ich merke es auch bei den Kindern. Die sind total fanatisch dann.
Das ist ein Superheld.
Ja. Und was halt auch, ich mag das immer so Sachen, da ist ja ein Risiko dahinter. Wenn man so eine große Nummer macht wie Kommissar Rex nach 20 Jahren wieder.
Tobias Moretti.
Und der Tobi ist halt einfach.
Gideon Burkhardt.
Genau. Und das ist schon einfach eine Größe gewesen. Und man probiert halt und dann kann man halt auch scheitern. Aber es läuft ganz gut, es macht Spaß.
Und so eine Serie ist ja für einen dreifachen Familienvater auch eine gewisse Sicherheit. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass du von Existenzängsten geplagt bist.
Aber das war es dann nicht. Das war nicht die Entscheidung. Im Gegenteil, das war eher schwierig, weil das waren halt 6 Filme in einem Jahr. Das ist schon verdammt viel. Also
90 Minuten?
Wow. Das war echt hart und vor allem für meine Frau und für die Familie. Ich bin am Samstag in der Früh, meistens nach Nachtdrehen nach Hause und am Sonntagnachmittag wieder zurück. Das war schon eine harte Nummer, aber die haben wir gut durchgestanden und mein Gott, so ist halt meine Branche.
Da muss man manchmal. Bist du eigentlich ein Hundemensch?
Ich bin ein totaler Tiermensch. Hunde hatte ich nie so den Bezug, außer wenn ich es also im Fernsehen gesehen habe bei Kommissar Rex.
Und jetzt mit Rex?
Naja, das,
neuen Rex?
Das lief komplett, also gab ein Casting und das lief komplett in die Hose. Also das war eine Vollkatastrophe. In der Früh sind die Schafe ausgekommen, dann habe ich die noch eingefangen. Dann war ich zu spät.
Hause,
ja. Genau, dann kam ich den Zug nicht, dann bin ich mit dem Auto nach Wien gefahren. Ich habe mich ja nicht umgezogen. Jetzt habe ich, schätze, daran lag es, hat das Casting, es war alles super. Und dann ein Foto mit dem neuen Hund und der war auch noch ganz jung und der wollte kein Foto mit mir. Der hatte einfach Angst. Ich habe wahrscheinlich nach Schaf gestunken.
Du hast dich nicht umgezogen.
Naja, ich hatte mich schon, aber nicht gewaschen natürlich. Und wenn man so Schafe einfängt, das ist ja überall im ganzen Körper. Die haben ja so ein Fett.
Ich meine, der Hund ist das eine, aber was haben die anderen gedacht, die Kollegen da?
Ja, die werden aus Höflichkeit einfach nichts gesagt. Ich habe gesagt, so ein Dorftyp, der da kommt. Genau, und dann war das volle Katastrophe, dass echt die Hundetrainerin gesagt hat, also mit dem wird das nichts, also das geht nicht. Und dann sind die aber lustigerweise in, ich glaube, ganz in der Nähe und dann bin ich da so eine Stunde weg und hingefahren und dann war alles okay, da war ich auch gewaschen, stank nicht nach Schaf. Und jetzt ist es eher so, dass beim Drehen diese Verbindung so eng wurde, dass einmal so eine Szene, wo ich ausflippen muss und dann geht die Kamera so ganz langsam auf mich zu und die haben so ein Styropor zur Aufhellung und der Hund merkt es, läuft her und fängt auf einmal das Knurren an, weil er dachte, das ist eine Gefahr, die mir droht.
Ach, der wollte dich beschützen?
Genau. Und das war echt so, da bin ich daneben gestanden und dachte, wow, war mir nicht klar, dass mir schon so eng sind. Das war echt berührend, wirklich. War richtig toll.
Gibt's denn Wurstsemmeln?
Natürlich gibt's Wurstsemmeln.
Also auch in echt? Ja.
Bei ihm, also nur im Film natürlich. Also Rex ohne Wurstsemmel gibt es halt nicht, das geht gar nicht.
Und Leckerlis gibst ihm so?
Du, das geht nur mit, ich muss den immer irgendwie bestechen, das ist ganz normal.
Aber hast du das Gefühl, du bist so ein Hundeflüsterer?
Ich weiß es
Wenn
nicht.
Wenn du mit Tieren insgesamt so gut kannst?
Ach, wir haben von der Filmtierrange diese Kuh, die Mädels machen das und die sind super und die sind völlig unprätentiös, die sagen ganz klar, was geht und ich mag die wahnsinnig gern, auch privat. Und das ist super. Ich meine, du hast halt immer in der Tasche irgendwelche gekochten Hähnchen oder was weiß ich und wirst halt abgeschlabbert. Manchmal, ich komme vom Land, mir ist das wurscht. Beim anderen, der bräuchte wahrscheinlich jedes Mal ein Feuchttuch, mir ist das eigentlich egal.
Ich versuche gerade Tobias Moretti ist ja eigentlich auch ein Landmensch. Ne?
Ja.
Wenn der abgeschlabbert wird, ob er das so gut findet oder fand.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich bin da, mir ist das wurscht. Gehe dann abends duschen. Ja, ich bin da völlig schmerzfrei. Na, es ist richtig echte Freundschaft entstanden, soweit man das so sagen kann. Und ich mochte das auch, weil mir war ganz wichtig, das wird es jetzt in den 4, 5 und 6, ich rede mit dem Hund, als wäre nicht ein Hund, sondern mein bester Freund so. Und da redet man halt so.
Viele Menschen mit ihren Hunden. Ja.
Genau, und es ist aber auch so unfreiwillig komisch, weil wenn andere mithören und ich verstehe auch, was der sagt, so. Und wir unterhalten uns halt so. Und ich mag diese Art von Humor. Das ist das, was mir wichtig war.
Heißt das, dass demnächst auf dem Brücknischen Hof auch noch ein Hund einzieht?
Das glaube ich nicht, weil wir haben die Hühner und die Enten und die sind nicht wirklich eingesperrt und da folgt wahrscheinlich der Hund doch seinen Instinkt. Das kann man trainieren. Aber
du weißt schon, dass ein Hund kein Fuchs ist.
Nein, ja, das stimmt natürlich. Aber es ist so, dass ein Hund, sagen wir so, das ist eigentlich der Hauptgrund, ein Hund erfordert einfach unglaublich viel Zeit. Und mit den Schafen und Hühnern, die sind draußen, die können sich selbst versorgen, die sind draußen, können reingehen, haben frisches Wasser, wir haben eine Quelle. Ich muss das ja immer so gestalten, dass ich halt meine Filme machen kann, ohne dass zu viel Arbeit anfällt.
Und deine Kids haben dich ja bestimmt schon gefragt, oder? Papa, kriegen wir auch einen Hund?
Na, aber meine Tochter kriegt zur Kommunion einen Gors. Hat sie sich gewünscht. Weil eine ist nicht mehr und jetzt haben wir zwei.
Echt?
Ja. Ich finde das cool.
Total cool.
Also ein Hund. Wo gibt's denn sowas noch? Ich möchte einen Hund gar nicht abstreiten. Das ist ganz was Tolles, aber Gors ist halt auch zu kombinieren.
Habt ihr Haustiere? Ja, ja, logisch haben wir Haustiere. Ja, ja, was? Hund, Katze, Maus.
Schafe, Gors. Ziegen, Gors.
Sehr schön. Maxi, ich freue mich so, dass du da bist. Also wir halten fest, ab nächsten Donnerstag gehen wir alle ins Kino, All München im Himmel. Und wir schauen natürlich auch auf Sat.1 oder bei Join Kommissar Rex. Die neuen Folgen. Laufzeit April, glaube ich.
Genau, laufen schon.
Du weißt, ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf, habe ich auch für dich versucht, den gebe ich dir. Du liest ihn bitte erstmal so vor und sagst mir dann danach, ob der so hinhaut oder ob du da was ändern möchtest. Bitteschön.
Ich heiße Maxi Brückner und bin leidenschaftlicher Gesichtsverleiher. Absolut richtig. Als Schauspieler genieße ich es, in unterschiedliche Leben einzutauchen. Bei der Arbeit gehe ich gerne Risiken ein und wenn ich scheitere, dann volle Kanne gegen die Wand. Passt, super. Aber wenn es läuft, fange ich an zu fliegen. Die Theaterrolle meines Lebens spiele ich als eine Mischung aus Pumuckl, Marilyn Manson und Gollum. Jetzt müsst ihr alle raten, was das ist. Beim Film schätze ich es, dass ich nicht in einer Schublade stecke und zwischen Komödie, Drama und Krimi wechseln darf. Geprägt hat mich das Aufwachsen auf dem Land mit meiner Großfamilie. Sie ist bis heute mein Auffangnetz mit doppeltem Boden. Und wenn es mal wieder erwarten mit der Schauspielerei nicht mehr laufen sollte, dann werde ich halt Seniorensurfer. Ja, also ich bin ja schon Seniorensurfer halber.
Aber kein Profi.
Nein, Profi nicht, werde ich auch nie werden, dafür mache ich es zu selten, weil da muss ich jemand in die Stadt und das ist so weit.
Es gibt eine Szene in München im Himmel, in der man dich sieht, wie du am Eisbach surfst. Bist du das wirklich oder ist das ein Double?
Ja, leider. Also, es war so, einen Versuch hatte ich, weil ich hatte die Perücke auf und die Klamotten und ich musste leider, einmal hätte es geklappt, aber ich musste wieder zurück und da hat es mich dann reingehauen. Also dann, ich durfte es und dann musste man den anderen nehmen.
Profi
genau,
ran.
Leider. Also der hat super gemacht, aber ich hätte es gern, es wäre schon cool gewesen zu sagen, hey, das war ich selber.
Was mich auch noch interessiert, so ein München im Himmel, man sieht dich ja des Öfteren mal nackig, mehr oder weniger.
Ja.
Macht dir das Spaß? Also bist du zeigefreudig?
Nein, aber lustigerweise, ich habe mir mal überlegt, ich bin lustigerweise in sehr vielen Filmen, die ich gemacht habe, immer, ich weiß nicht, an was es liegt, vielleicht ziehe ich es an, weil ich es eigentlich gar nicht scharf drauf bin. Aber
naja, es ist ja auch noch vorzeigbar.
Ja, das weiß ich, das danke. Aber ich finde eher, es ist so, mir ist es dann wurscht, also privat bin ich da überhaupt nicht, also ich bin da eher, nee. Aber so für einen Film ist mir das dann wurscht, da denke ich keine Sekunde drüber nach. Wenn die Figur das macht und der Wickel macht das ohne Probleme, dann mache ich das.
So Typen gibt's ja.
Ja, ja.
Im richtigen Leben.
Ja, ja,
das sind nicht immer die Adonisse oder die jetzt einen Waschbrettbauch haben. So völlig schmerzfrei. Ich denke mir immer, ich bin immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, beneidenswert. Auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, hey, was ist denn mit dir los, dass du denkst, du bist so geil?
Ja, aber es ist ja unsere Urform und wir haben halt alles verhüllt. Also ich finde das irgendwie, ich finde es cool. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu brüde.
Aber zu Hause auf dem Hof?
Ja, da renne ich jetzt auch nicht nackert rum.
Ja, aber mit bloßem Oberkörper, oder? Wenn du da irgendwie auf dem Feld was machst oder die Viecher einfängst.
Nein, das macht man auch nicht, weil das ist lustig, die Sonne brennt runter. Also die Bauern, die haben nicht ohne Grund meistens ein Hemd an und dann können sie es verlängern und wieder zurück. Ja. Und das macht einfach Sinn, weil wenn du draußen arbeitest, da ist die Sonne. Also nein, bin ich eher nicht. Vielleicht im Urlaub, da passt es ja. Da kann man sich dann bräunen.
7 Geschwister. Von denen, wie viele bei euch jetzt wohnen? Oder wie viele seid ihr zusammen?
Eins, zwei Brüder sind es jetzt.
Ja.
Genau. Und meine Eltern.
Und insgesamt 5 Schauspielerinnen und Schauspieler drunter. Gibt es da sowas wie eine Konkurrenz?
Nein. Wir reden eigentlich zu Hause überhaupt nicht über die Sachen. Wenn der Flo zum Beispiel beim Meister Eder war, ja zum Casting beide eingeladen und wir machen das immer so, wenn wir beide für eine Rolle, dann ratschen wir drüber, wer hat Lust. Und ich war gar nicht so scharf drauf. Und dann habe ich gesagt, Flo, mach du. Und weil wir gehen nicht zusammen für eine Rolle, das machen wir nicht. Das war blöd. Warum?
Und das ist ja schon eine tolle Rolle auch.
Ja, aber das passt.
Hast
aber
du wirklich einfach
nein,
gesagt,
Flo? Nein, nein, mir hat es gar nicht so hingezogen. Und der Flo macht es fantastisch. Also wirklich, also ich habe den ersten Ding gesehen und es ist unfassbar, weil ich bin ja auch Meister Eder und Pumuckl-Fan. Und der Gustl Beyerhammer hat das fantastisch gemacht, aber der Flo hat das einfach unaufgeregt irgendwie weitergemacht. Ich kann gar nicht sagen, die Geschichten sind großartig geschrieben.
Aber er macht es auf seine ganz eigene Weise.
Und man verliert fast schon in der ersten Folge, mindestens bei der zweiten, denkt man gar nicht mehr so dran. Also das ist toll.
Mir fällt wieder auf, wie entspannt du mit deinem Beruf umgehst. Und das ist ja beileibe nicht so bei jedem Schauspieler oder bei jeder Schauspielerin. Die meisten sagen ja auch schon, ich habe mit 12 oder mit 10 schon gewusst, ich werde mal Schauspieler. Das war bei dir ja ganz anders.
Ne? Nein, das waren eher meine Eltern, lustigerweise. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es eine Falkenberg-Schule gibt hier in München, also eine Schauspielschule. Ja. Und eigentlich wollte ich studieren. Ja. Und jedenfalls haben die gesagt, geh halt dahin, weil wir gerade irgendwie Theater gespielt haben. Aber das war immer nur aus Spaß raus. Das war jetzt nicht, weil ich Schauspiel als Leidenschaft oder Theater, wenn ich ins Theater gegangen bin mit der Schule, das war nicht angenehm für die armen Schauspieler.
Aber gab es nie den Moment, in dem du dann wie so eine Erleuchtung hattest oder gespürt hast, das ist es?
Nein, ich habe einfach gemerkt, mir macht das Spaß und ich habe gedacht, ich mache das jetzt und wenn es nicht hinhaut, dann mache ich halt irgendwas anderes. Und dann, als ich die Runden so weiterkam bei der Falkenberg, ich hätte auch nicht mehr vorgesprochen, muss ich sagen, dann leckt man halt so Blut und will das halt erstmal schaffen, um dann vielleicht zu sagen, ich habe doch keine Lust.
Also ehrgeizig bist du schon?
Ja, aber bis zu einem gewissen Maß, also es zerfrisst mich nicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Lesung selber gemacht mit den Riederingen, Memento Mori, habe ich die Texte selber geschrieben und da war ich massiv mehr aufgeregt, lustigerweise, als ich heute bei der Premiere, weil, wie soll ich sagen, da habe ich selber geschrieben, habe es irgendwie mich selber inszeniert mit den Musikern und du hast da 15 Musiker, also die Riederinger, mit denen ich, seit ich klein bin, Musik mache und die haben geprobt wie die Irren, weil die Stücke schwer waren und wir haben uns ein bisschen rausbewegt auch aus dem Bayerischen und trotzdem ist es total bayerisch irgendwie auf eine Art. Und du hast so eine Verantwortung und da war ich massiv aufgeregt.
Aber auch das ist wieder eine ganz besondere Eigenschaft. Du hast offensichtlich keine Angst davor zu scheitern. Und du sagst ja auch, Zitat von dir, wenn ich scheitere, dann volle Kanne.
Naja, also ich glaube, man muss das ein bisschen runterbrechen. Natürlich, kein Mensch will scheitern. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Tolles.
Aber die Welt geht nicht unter, wenn es passiert.
Nein. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt auch diesen Film oder Kommissar Rex, ich mache mein Bestes. Und wenn ich das anschaue und denke, okay, das habe ich so die Aufgabe für mich erfüllt, dann gebe ich es in die Welt raus und ich habe es dann auch nicht in der Hand, ob das funktioniert, weil das hängt ja auch an ganz tausend anderen Sachen. Also wie das Wetter ist, was großpolitisch passiert und sonst irgendwelche Sachen. Und das habe ich gelernt, einfach abzugeben. Und scheitern, ich bin auch gescheitert, aber ich bin am meisten weitergekommen, meistens lustig beim Scheitern. Das ist zwar eine Katastrophe. Ich weiß nicht, da war ich, die Räuber haben wir gemacht am Volkstheater, da war ich noch an der Schauspielschule und sollte den Karl spielen und den habe ich einfach nicht wirklich gerissen. Da war ich noch einfach zu klein dafür oder zu kleiner Schauspieler. Ich habe es mir aber dann erarbeitet, aber bis dahin war es die Hölle. Ich dachte, die ganze Welt geht unter. Ich meine, wen interessiert es letztendlich, dass ich da am Theater irgendwie, was weiß ich, man steigert sich halt so rein. Aber irgendwann habe ich verstanden. Jetzt, lustigerweise, diese Rolle habe ich letztes Mal beim Einkaufen verstanden. Jetzt weiß ich, wie ich es machen würde.
Aber suchst du die Rollen auch danach aus, ob du aus deiner Komfortzone raus musst? Reizt dich das dann besonders?
Ja, ich meine, klar, jeder muss arbeiten und jeder muss ein bisschen Geld verdienen und Ding, aber ich schaue da sehr drauf, ja. Also ich versuche es halt, soweit es möglich ist. Aber das macht doch total Spaß, irgendwas zu spielen, was man gar nicht ist. Da kann man sich den Therapeuten sparen.
Legendär ja deine Rolle als Bortelkramer.
Okay.
Volkstheater. Seit wie vielen Jahren inzwischen?
Über 20 Jahren.
Boah! 20 Jahre? Wie viele Vorstellungen?
Wir haben jetzt dieses Jahr die 400. Ist jetzt eigentlich auf 20 Jahren nicht mal so viel. Früher waren wir halt, ein Teil vom Ensemble war angestellt noch am Theater, jetzt sind alle frei. Es sind ja, ich meine, der Flo spielt mit. Ist ja eigentlich, wir haben letztes Mal überlegt, was für ein cooles Ensemble das ist. Da haben wir zum Beispiel Markus Brandl bei die Bergretter, Tobias van Dieken, ein Schauspieler, der ganz, ganz viel dreht. Der Stefan Murr, der unterwegs ist, am Nockerberg fantastisch spielt. Dann der Flo als Meister Eder. Und ich, das ist sehr lustig, wie das so gewachsen ist, was alle so nebenbei machen. Und die Riederinger, die halt das Herz des ganzen Stücks sind, die das zusammenhalten. Und wir spielen immer noch in der Originalbesetzung und es macht immer noch unglaublich viel Spaß.
Der Brandner Kasper, du als Bortelkramer, du hast selber ja gesagt, du spielst es als eine Mischung aus Pumuckl, Gollum und Marilyn Manson.
Ja. Also, so würde ich es jetzt bezeichnen.
Man kann sich auf jeden Fall gut was drunter vorstellen.
Ja, irgendwie schon, ja. Ja, und es ist immer anders. Du wirst lachen. Ich bin jedes Mal aufgeregt. Also jetzt nicht so, dass mich das fertig macht, aber angespannt ohne Ende, wie so ein Stier, der am Boden reibt und jetzt
rein. Bevor er die Manege
kommt. Genau. Ja. Und es ist so lustig, der Alexander Duda, der großartig, Entschuldigung, den habe ich fast vergessen, Alexander, der im Brandner spielt, bei den Rosenheim-Cops den Polizeichef spielt. Und es ist immer anders. Und manchmal gehen wir raus, boah, cool, heute haben wir wieder was anderes gespielt. Das merken vielleicht die Zuschauer in dem Sinn nicht so. Aber es ist nicht, dass wir unsere Texte einfach aufsagen, so wie wir es schon immer gemacht haben.
Aber du hast den Text, das Stück verinnerlicht?
Nein.
Immer noch nicht?
Nein.
Nach 400 Mal?
Du wirst lachen. Irgendwann so nach 200 fange ich auf einmal an, Text zu vergessen. Und wir spielen sie ja nicht mehr so oft. Man kommt dann schon rein und man kann dann improvisieren und irgendwas. Aber ja, es ist immer spannend. Also ich habe nicht einmal mehr Textbuch, ich kann gar nicht mal reinschauen. Das habe ich irgendwann einmal weggeschmissen. Aber der Alex ist immer super vorbereitet. Der rettet mich dann immer ein bisschen. Aber es macht es auch spannend.
Wenn man den Borndelkramer, den Tod, so häufig gespielt hat,
ja,
hast du eine spezielle Beziehung zu ihm entwickelt? Also glaubst du, du weißt mehr über den Tod als wir anderen?
Nein, das ist eine gute Geschichte, weil, dass du das fragst, weil ich habe hab diese Lesung gemacht, Memento Mori. Dann habe ich gedacht, mache ich was über den Tod, das spiele ich ja seit 20 Jahren. Ist natürlich völlig bescheuert, weil ich habe vom Tod keine Ahnung, ich spiele eine Rolle, von der habe ich Ahnung. Ich weiß, wie ich den Borndel anlege, aber das ist ja keine Ahnung vom Tod an sich. Und deswegen habe ich bei dieser Lesung, und das fand ich echt spannend, da haben wir uns, ohne dass ich es gemerkt habe, wirklich in seichtes Gewässer, sind wir da getrieben, weil man einfach der Tod bei uns eigentlich so weggeschoben wird.
Das ist ein Tabuthema die allermeisten.
Genau. Und deswegen
solange er nicht da ist.
Genau. Und ich war so aufgeregt, weil das sind viele Texte von mir und das ist sehr komischer. Aber es ist einmal traurig und alles. Und wir haben die Lesung da in Nantesbuch gemacht und danach sind 170 Leute bei der Lesung gestanden und haben applaudiert.
Wow.
Und das hat mich echt beeindruckt. Und da ist von mir so 5 Tonnen Last runtergefallen.
Aber ist es im richtigen Leben ein Thema, das du auch nur wegschiebst oder beschäftigst du dich damit?
Nein, eigentlich nicht so viel. Aber durch das doch zwischendrin auch schon wieder, klar. Und so eine Lesung macht auch sehr viel, weil du hast so verschiedene Sachen. Aber mein Liebe, im Hier und Jetzt, ich glaube, das ist so ein bisschen, Memento Mori heißt ja im Grunde, gedenke, dass du sterben wirst, aber heißt gleichzeitig, feier das Leben. Und irgendwo dazwischen muss man sich halt bewegen, finde ich.
Ja. Ein langer Weg, auch dahin zu kommen.
Ich werde schon älter, du merkst es.
Ja,
ich befasse mich mit anderen Themen.
Absolut, absolut. Weil wir vorhin auch drüber gesprochen haben, dass du in keine Schublade passt. Also wenn man sich mal an diesen drogensüchtigen Bürgermeister in Hinterfing erinnert, Kirschblüten-Hanami warst du damals auch mit dabei. Du warst 6 Jahre lang Tatort-Kommissar, Komödien gespielt, wunderschön, schwere Jungs, die kann man gar nicht alle aufzählen. In München im Himmel jetzt, Serienkommissar eben, Kommissar Rex. Du bist ein verdammter Star in Deutschland und trotzdem sagst du, ich meine das jetzt gar nicht so als Kompliment, sondern die Frage, warum siehst du dich nur als Gesichtsverleiher?
Ja.
Oder ist das kokett?
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es halt manchmal, dass es manchmal übertrieben wird. Weißt du, wenn ich irgendwas schlecht spiele oder so halb, dann geht da nichts kaputt. Also die meisten merken es wahrscheinlich nicht mal. Und das will ich keinem unterstellen, das meine ich gar nicht böse. Aber das ist, weißt du, wenn irgendjemand einen Arzt eine falsche Spritze setzt oder eine Krankenschwester, die wir wirklich alle brauchen, da geht es um was.
Also aber wenn jemand mal richtig schlechte Laune hat oder gar vielleicht in einer Lebenskrise steckt und der sieht den Maxi Brückner in einem tollen Film spielen, dann hilft ihm das vielleicht auch im Leben.
Ja, das stimmt. Das muss ich ein bisschen akzeptieren.
Ist ja nicht nur so, dass du unterhältst und dass die Leute nach rausgehen, haben es schon wieder vergessen.
Nein.
Im besten Fall.
Das ist schön, dass du, oder nett, dass du das sagst. Aber
ich meine es auch so.
Ja, vielleicht ist es ein bisschen koketti, weiß nicht. Ich denke da einfach nicht drüber nach. Ich mache dann das Nächste und mich freut es einfach und ich kriege sehr viel Anerkennung, viel zu viel finde ich manchmal für das, was ich da mache. Und wirklich, das meine ich ernst. Also es gibt andere Leute, die sich runterschuften, weniger verdienen jeden Tag oder schauen müssen, dass sie überhaupt einen Job haben. Von dem her, ich bin einfach unglaublich dankbar und denke über sowas eigentlich nicht nach.
Der ist schön. Das ist total schön, weil ganz, ganz viele eben da verbissen sind und unbedingt ein Star werden wollen und unbedingt mehr sein wollen, als sie sind oder mehr scheinen wollen, als sie sind. Und du sagst, das ist alles fein, so wie es ist.
Na, ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, das muss man auch sagen. Ich arbeite auch früh, aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt, wenn man viel macht, dann Erfolg hat. Ich versuche halt viele und dadurch mit den Lesungen, Theater, wie du vorher gesagt hast, Film, jetzt selber schreiben oder auch seit 4 Jahren schon, das geht auch sehr erfolgreich, versuche ich halt so breit aufzustellen und gleichzeitig sie dann wieder rauszunehmen, dass man nicht übertreibt. Also es gibt halt immer so Wellen, die sind sehr heftig, da ist sehr, sehr viel los und dann mache ich es mal wieder gemütlich.
Was ich noch sehr, sehr spannend finde, ist diese Aussage von dir, wenn es läuft, also beim Drehen, beim Spielen, dann fange ich an zu fliegen.
Ja.
Kannst du das erläutern, was da mit dir passiert?
Beim Drehen ist es ja sehr, sehr abgehackt, weil man ja nicht durchspielt, aber irgendwann checkst du so ein bisschen, so hast du eine Ahnung von der Figur und dann läuft es, dann macht es total Spaß. Und dann fallen dir auch Sachen und dann kriegst du also ein bisschen die Freiheit, Sachen zu machen, die jetzt nicht drinstehen. Auch um zu scheitern, dass ein paar denken, was ist das? Das ist ja furchtbar schlecht. Aber dadurch kann auch ganz was Tolles entstehen, dass man sich was traut, dass man jetzt nicht nur in den Schranken ist beim Drehen, was ja technisch sehr beschränkt ist, sondern einfach dann einen raushaut und auch wenn er ins Blaue geht, völlig wurscht, einfach probieren. Und da können so tolle Sachen entstehen. Und beim Theater ist das genauso. Manchmal läuft es einfach so richtig dahin und man ist so in so einem Flow. Und manchmal ist halt auch ganz einfach harte Arbeit.
Ist das so ein Flow wie bei Spitzensportlern? Also Momente, in denen du gar nicht drüber nachdenkst, aber trotzdem weißt, es funktioniert, es läuft jetzt?
Ja, irgendwie, ich könnte dann das gar nicht nachspielen, was ich gemacht habe manchmal. Das passiert manchmal, aber ich will das jetzt auch nicht größer. Das ist schön und ja, wenn das passiert, toll, ja. Ja, aber das passiert manchmal und manchmal auch überhaupt nicht und dann muss man sich durchkämpfen.
Der August Zirner war vor kurzem
der August
und mit dem kann man ja auch einen Spaß haben ohne Ende und der ist ja aber auch ein kleiner Philosoph, ne? Oder ein großer Philosoph und wir haben darüber gesprochen, es gibt ja so dieses Klischee von manchen Schauspielern, dass sie auf der Bühne sterben wollen, irgendwann mit 90, mit 100 und der August hat gesagt, das sagt er auch nur so im Spaß ab und zu, aber seine letzten Worte, die würden dann sein, kommst du drauf?
Nein.
Wie war ich?
Das ist aber ein guter Gag, wie war ich?
Ist es für dich auch zumindest lustige Vorstellung auf der Bühne?
Also ich finde den Satz bombig. Ich finde auch super, dass er den raushaut. Ich hoffe, das macht er auch. Ich würde es ihm zutrauen. Das ist ein cooler Abgang. Die Frage ist, wer es dann sieht, wo man das macht. Aber es wurscht einfach für sich. Irgendwie, ich bin froh, dass ich gesundheitlich fit bin.
Im hohen Alter.
Von 47. Ja, und keine Ahnung, ich mache einfach so weiter. Einfach nicht stehen bleiben und sich nicht ausruhen auf dem, was man macht.
Wir haben vorhin so flachsig drüber gesprochen und ich habe dir reingeschrieben in den Lebenslauf Seniorensurfer als Alternative. Ja. Gäbe es denn eine? Also wenn du irgendwann mal
als Alternative
sagst, ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr oder du, warum auch immer, wollen die Leute dich nicht mehr sehen, was würdest du denn machen?
Was würde ich machen? Dann würde ich bei uns wahrscheinlich im Dorftheater mitspielen, wenn sie mich lassen, aber irgend sowas, ich werde irgendwas machen.
Immer spielen?
Ja, ich spiele auch gern Musik. Ich bin kein toller Musiker, aber ich spiele gern. Und weißt du, was ganz cool war? Ich war gerade vorhin im Bayerischen Hof, da hatten wir so Interviews. Dann gehe ich raus und dann treffe ich Helge Schneider. Und das ist einer der coolsten. Ich habe jetzt ein Foto, dann bin ich raus, habe mich nicht hingetraut, dann bin ich hin. Was für ein Typ. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber ich habe ein Foto von Helge Schneider bei mir.
Aber Comedian wäre das was? Also hast du komödiantisches Talent, was über das Spielen hinausgeht? Also könntest du so ein Stand-up machen zum Beispiel?
Nein, also lustigerweise, um dann kläglich zu scheitern sicher, aber man kann sowas probieren, ob ich das kann, weiß ich nicht. Also da musst du, vielleicht muss man, aber man muss ja auch nicht alles probieren. Man muss ja den Leuten auch nicht alles intim. Du, momentan taugt mir eigentlich so das mit den Lesungen wahnsinnig gut. Das ist unglaublich, weil wir da ganz was Neues gefunden haben mit den Musikanten. Das ist nicht nur Lesung. Die meisten lesen halt ein Buch oder einen Text, den lese ich auch. Aber die ganze Musik spielt noch tolle Stücke, spielt noch mit, interagieren. Das ist so irgendwas zwischen Theater und Lesung.
Wo kann man das sehen? Wo tretet ihr demnächst auf?
Am Irschenberg Festival.
Gibt es eine Homepage, die ich du hast, schon, auf die du verweisen kannst?
Nein, leider nicht. Aber Irschenberg Festival, wenn man eingibt.
Irschenberg Festival.
Genau. Am Schloss Ammerang und dann geht es so dahin. Aber das macht mir total Spaß. Und was auch schön ist, dass wir in so kleine, das mag ja ich so wieder Back to the Roots, dass man mit der Musik in so vielleicht Wirtshäuser, wo es einigem passt, das muss ja auch finanziell umgehen, aber und da spielen unter den Leuten, das finde ich total schön.
Oder singen.
Naja, ja. Also singen, da bin ich ganz ehrlich. Das können manche besser als ich. Aber ich bin sehr stolz, dass ich das machen durfte.
Maxi, großes Vergnügen, wie steht's?
Danke,
wenn ich dich sehen darf, wenn ich mit dir quatschen darf. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Den hast wahrscheinlich eh. Ein Münchner im Himmel ab nächsten Donnerstag in den Kinos und Kommissar Rex immer in Join oder auf, wie sagt man denn da, auf Join?
Auf Join und Sat 1.
Auf Join oder in Sat 1.
Genau.
Oder jetzt gerade auf Bayern 1.
Ja, richtig.
Und ansonsten, wo auch immer.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Servus, Max.
Servus, danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.